los ojos. Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Euer Radio zum feministischen Streik.
Ihr hört die Stimmen der Streikenden.
Nehmen wir uns die Straßen, die Straßen, die Straßen.
Warum streikst du? Warum streikst du?
Warum streikst du?
Warum streikst du?
Warum streikst du?
Warum streikst du?
Warum streikst du?
Warum streikst du?
Streikst du?
Streikst du?
Streikst du?
Streikst du?
Streikst du?
Streikst du? Streikst du? Streikst 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, ich bin hier mit Lisa und Lou im Studio. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ihr seid von Telefon gegen Gewalt. Hallo zusammen.
Hallo.
Mögt ihr euch kurz vorstellen oder beziehungsweise das Telefon gegen Gewalt, wer... Seid ihr? Wer steckt dahinter?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also das Projekt Telefon gegen Gewalt wird von solidarischen Flinter-Menschen betrieben. Wir betreiben seit dem 14. Juni 2021 eine Hotline für Flinter-Personen, die sich in einer Gewaltsituation befinden. Wir sind jeweils von Freitag von 18 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr durchgehend erreichbar. Und wir verstehen uns als eine Anlaufstelle für Flinterpersonen, wie gesagt, die sich in einer gewaltvollen oder prekären Situation befinden. Wir informieren über die Rechte, zeigen Möglichkeiten auf und vermitteln dann, wenn möglich, an eine passende Beratungsstelle. Wir versuchen auch, wenn immer möglich, bereits beim ersten Telefongespräch die Kommunikation in der entsprechenden Sprache zu führen, und wir decken eigentlich in unserer Gruppe bereits 13 Sprachen ab. Und vielleicht zur Geschichte vom Telefon gegen Gewalt. Das Projekt ist eigentlich aus dem Verein Rosara entstanden. Und Rosara ist eine Beratungsstelle, und sie hatten während Covid spontan eine 24-Stunden-Hotline ins Leben gerufen. Es waren ein paar wenige Leute, die das gemacht haben, weil dann auch die Fälle von häuslicher Gewalt zugenommen haben. Und danach wollten sie das Projekt auch breiter abstützen, und so ist dann die Gruppe gewachsen, und jetzt sind wir 12 Personen, die aktiv im Projekt mitarbeiten. Genau, und dann vielleicht noch, eigentlich ist es ja so, dass 2018 hat ja die Schweiz die Istanbul-Konvention unterschrieben und ist eigentlich verpflichtet, eine 24-Stunden-Hotline zu betreiben, also auf die Beine zu stellen, und sie sind zwar dran, aber das ist immer noch in Arbeit oder und deswegen fanden wir auch, es ist wirklich nötig, ein Angebot, auch wenn nicht in der Form, sondern von Freitag bis Montag anzubieten.
Mhm. Du hast es vorhin schon angetönt, so diese Zusammenarbeit oder Überleitung zu anderen Hilfestellen. Also es gibt ja zum Beispiel die Opferhilfe Schweiz, die FITZ, die Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration, Brava, oder in Zürich das Frauenhaus Violetta. Was denkt ihr, was haben die für Angebote, was erfüllen sie und wie seht ihr euch da, also wo positioniert ihr euch?
Genau, also ich denke, die bestehenden Strukturen wie eben Frauenhäuser oder Opferberatungsstellen, die du gerade erwähnt hast, leisten ganz wichtige Arbeit, und wir verstehen unser Angebot dazu als ergänzend. Das heißt, wir machen zum Beispiel eigentlich auch nicht im engen Sinn Beratungen selber, sondern wie Lou vorhin auch schon gesagt hat, wir versuchen so ein bisschen an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Und was uns aber in erster Linie unterscheidet, ist, dass wir eben am Wochenende erreichbar sind, anders als zum Beispiel Opferberatungsstellen, also dann, wenn eigentlich außerhalb von den regulären Bürozeiten nicht ganz so viele Stellen erreichbar sind. Und außerdem arbeiten wir dann auch schon ab dem ersten Anruf mit DolmetscherInnen zusammen. Das heißt, dass die Person, die anruft, wenn möglich auch in der eigenen Sprache sprechen kann. Und ich glaube, was ein mega wichtiger Unterschied ist, ist, dass wir was haben, was den anderen Stellen fehlt. Das ist zum Ersten die Ressource Zeit. Also wir hören den Leuten, den betroffenen Personen einfach mal zu und sind da. Und das ist, glaube ich, das andere Merkmal, was uns schon auch noch ein Stückchen abhebt, ist, dass wir solidarisch zuhören und auch darin ganz klar parteiisch sind und das nicht in Frage stellen, sondern auf der Seite sind der Person, die anruft.
Mhm. Wenn solche Personen, die von Gewalt betroffen sind, anrufen, dann geht es ja eben meistens um Gewalt, um belastende psychische Themen. Wie ist euer Umgang damit? Habt ihr irgendeine psychologische oder pädagogische Ausbildung oder nicht?
Also die Personen, die im Projekt aktiv sind, die haben verschiedene Hintergründe, und wir haben Menschen, die eine psychologische Ausbildung haben, rechtliche Kenntnisse. Um Schichten zu machen, müssen alle eine Schulung machen, da wird Grundwissen zu unserer Haltung auch vermittelt, weil das ja sehr wichtig ist, und auch die technischen Grundlagen. Also wir arbeiten auch mit einem Logbuch, wo wir auch die Fälle dokumentieren etc. Und dann benötigt es auch Grundwissen in Bezug auf rechtliche Dinge auch, damit wir auch einordnen können, welche Beratungsstelle kommt in Frage und was ist wichtig da zu beachten. Und wir haben auch Leitfäden erarbeiten, und wir tauschen uns regelmäßig aus in der Gruppe, und die Gruppenfürsorge ist extrem wichtig, weil es ja auch belastende Themen sind, mit denen wir konfrontiert sind. Das heißt, wir treffen uns auch regelmäßig und tauschen uns aus und besprechen auch die Fälle. Wir holen uns zudem auch Wissen von Beratungsstellen und sind auch mit denen im Kontakt teilweise. Ja, und was uns auch wichtig ist, ist eben auch eine traumasensible Gesprächsführung, und da haben wir auch Wissen dazu innerhalb der Gruppe und geben das weiter.
Also das kann ich mir so vorstellen wie so interne Weiterbildungen, wo unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen dann ihr Wissen teilen.
Genau, und was man vielleicht noch ergänzen kann, als wir angefangen haben, haben wir uns auch mit einem anderen Telefon ausgetauscht und da ein bisschen Wissen abgeholt. Und wir versuchen das auch laufend zu aktualisieren. Also wenn Menschen, die bei uns mitmachen, Weiterbildungen selber machen in bestimmten Bereichen, dann teilen die das Wissen auch immer.
Okay.
Genau.
Zu euren Grundsätzen oder zu eurer Haltung, wie du das vorhin, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, genannt hast, zählt ja eben auch ein solidarisches Unterstützen, solidarisch im Sinn von, dass es ja strukturell benachteiligte Personen sind, die anrufen, eben Flinterpersonen. Es ist ja auch so, dass der Zugang nur schon zu Unterstützung systemisch ungleich ist und von Ungleichverhältnissen geprägt ist. Und ja, wie schafft ihr da irgendwie diese Ungleichheiten aufzuheben und diesen Menschen, die es schwieriger haben, Zugang zu Unterstützung zu bekommen, diese zu erreichen und es ihnen zu erleichtern?
Also das hängt auch damit zusammen, dass wir versuchen, so ein sehr niederschwelliges Angebot zu schaffen. Also einerseits über die Erreichbarkeit dann am Wochenende und per Telefon, andererseits über die Sprachen. Zudem ist unser Angebot auch nicht jetzt nur auf den Kanton Zürich beschränkt. Natürlich kennen wir uns da irgendwie am besten aus und sind auch am besten vernetzt. Aber uns haben durchaus auch schon Personen aus anderen Kantonen angerufen, wo vielleicht auch das Beratungsangebot nicht so breit gesät ist, wo es nicht so viele Anlaufstellen gibt und wo die Hürden dann viel höher sind. Also es gab zum Beispiel einen Fall, wo eine Person uns gegoogelt hatte, also halt über Google gefunden hat und dann lieber bei uns als bei der Opferberatungsstelle angerufen hat, weil die Person dachte, naja, vielleicht ist ja nicht schlimm genug, in Anführungszeichen, was ich erfahre. Und sowas haben wir durchaus auch schon als Rückmeldung bekommen. Und ich glaube, da versuchen wir irgendwie reinzukommen, so ein bisschen in dem Bereich. Dadurch, dass wir die Gewalterfahrung nicht werten, jede Person kann sich erstmal bei uns melden, wir sind für jede Person da. Und es ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe herauszufinden, was ist genau passiert, wie schlimm in Anführungszeichen war das jetzt, sondern jede Person, die anruft, wird ernst genommen. Ich glaube, das ist so das eine, was irgendwie die Niederschwelligkeit auch auszeichnet, eben auch die Mehrsprachigkeit. Wie schon erwähnt, auch unsere Website ist in alle 13 Sprachen übersetzt, die wir anbieten. Das ist auch bei vielen Beratungsstellen nicht der Fall. Also das heißt, da ist vielleicht auch nochmal eine Zugangshürde ein bisschen abgebaut wenigstens. Und zur Aufhebung von systematischen Ungleichheitsverhältnissen vielleicht noch... Wie gesagt, also wir verstehen uns ja eben als parteiisch, wir stehen auf der Seite der Person, die anruft, stellen das nicht in Frage und das heißt, dass die Person sich damit auch nicht mal rechtfertigen muss. Und ich glaube, leider so wie unsere Gesellschaft im Moment noch aufgebaut ist, müssen sich gewaltbetroffene Menschen oft noch irgendwie dafür rechtfertigen, dass ihnen generell diese Erfahrung abgesprochen wird, vielleicht sogar unterstellt wird, dass sie irgendwie selber mit dran schuld sind, in Anführungszeichen. Genau, und das ist ja genau das, was irgendwie zu einer Ungleichheit führt, weil die Person, die dann urteilt, so ein Machtgefälle herstellt, weil sie auch urteilen kann über die andere Person. Und das ist auch was, was wir auf jeden Fall durch unseren Ansatz ein Stück weit versuchen aufzuheben.
Jetzt ist ja bald oder in Bälde der feministische Streik am 14. Juni. Und wir vom Feministischen Info interviewen ja dazu im Vorfeld unterschiedliche Organisationen und Kollektive zu ihrer Arbeit, zu ihrem Aktivismus dazu. Und deshalb meine Frage, wieso braucht es, denkt ihr, den feministischen Streik?
Es braucht den feministischen Streik, weil immer noch zu viele aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund der Herkunft, Hautfarbe im Alltag und auch durch Institutionen unterdrückt und benachteiligt werden. Und Frauenmorde, also Feminizide, sind nach wie vor ein großes Problem. Und wir hatten auch diese Woche oder vor ein paar Tagen hatten wir wieder einen und ja, deswegen ist es leider immer noch sehr wichtig, feministisch sich zu verbünden und zu streiken und ja, sich zu solidarisieren.
Und eine radiospezifische Frage, die uns auch interessiert, von anderen Positionen zu hören und nicht nur die ganze Zeit uns in unserer Radio-Bubble zu bewegen. Wieso denkt ihr, oder was ist das Potenzial eines Streikradios oder eines feministischen Radios?
Ja, ich fand die Frage eigentlich voll schön und habe mich dann wirklich gefragt, ja stimmt, was ist eigentlich so der Vorteil, warum braucht es das? Und ich glaube, dass so ein Radio auch mit einem wichtigen Beitrag leisten kann, dass sich Menschen vernetzen, die eben gegen bestehende ungerechte Verhältnisse, wie auch immer, auf welche Art und Weise auch immer, ankämpfen. Und ich glaube, es ist zum Beispiel wichtig, dass Initiativen voneinander erfahren. Also so wie wir jetzt heute da sind, dass hoffentlich Menschen irgendwie davon hören, wissen auch, welche Ressourcen es gibt, weil das irgendwie dann auch stärkt und die Bewegung als Ganzes stärkt noch. Und ja, deswegen wollte ich auch nochmal dazu aufrufen, also wenn ihr Gewalt erlebt selbst oder das irgendwie beobachtet in eurem Umfeld, könnt ihr uns erreichen. Wie Lou bereits schon gesagt hat, wir sind immer Freitag 18 Uhr bis Montag 8 Uhr erreichbar unter der Nummer 076 516 2676. Vielen Dank.
Ihr habt gehört ein Interview mit Lou und Lisa von Telefon gegen Gewalt und nun hört ihr einen Song, den sie sich gewünscht haben, Florence and the Machine, Kiss with a Fist.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.
Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Money. Lora braucht. Money. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete. Kein Saster, keine einzige Muni.
Lora.ch.
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz und das ist die feministische Infosendung am Montagabend. Und ja, wir haben gerade ein Interview gehört mit zwei Menschen von Telefon gegen Gewalt und wollten einfach nochmal aufrufen zum feministischen Streik am 14. Juni dieses Jahr, um uns kollektiv auf die Straße zu gehen, uns mit allen Flinters auf der Welt und in Zürich zu solidarisieren.
Und auch diesen Donnerstag gegen die, also aufzurufen für die Protestkundgebung von Ni Una Menos zum Kollektiv Schreien gegen Feminizide.
Yes, und jetzt kommen wir zu unserer Agenda, wie jede Woche. Die Agenda. Wir bringen euch feministische Veranstaltungen direkt in die Ohrmuschel.
Ja, diese Woche gibt's, oder wir haben viele Streikagenda-Punkte in Vorbereitung und Aussicht auf den 14. Juni. Am 31. Mai gibt's eine Sitzung von der AG Inklusion im Streikhaus, im feministischen Streikhaus um 7 Uhr.
Ebenfalls am 31. Mai im Streikhaus am Silke 115 findet die AG Streikpause um 19.15 Uhr statt.
Am 31. Mai gibt es eine Veranstaltung zum Rechtsruck in Israel. Das findet um 19.30 Uhr im Volkshaus statt.
Am 2. Juni, am Freitag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr findet das Streikcafé statt mit dem Kollektiv Kritische Lehrpersonen und anderen teilnehmenden Kollektiven, um sich zu vernetzen, auszutauschen und Kaffee zu trinken.
Am 4. Juni von 2 bis 5 Uhr findet das Vernetzungstreffen vom feministischen Streikkollektiv statt. Ich weiß gar nicht, ob es eines der letzten ist oder das letzte, aber sicher ein wichtiges, um sich nochmal vorzubereiten,
ja,
für
unbedingt
den Streik am 14. Juni.
Dann ebenfalls am 4. Juni im Kapunki in Helsinki gibt es eine Soli-Party für das Streikkollektiv ab 17 Uhr. Gibt es Programm und später noch Konzerte und Party.
Ja, und dann gibt es noch ein krasses Programm vom 1. Juni bis zum 13. Juni im Parki vom DJ, feministischen DJ-Kollektiv F96.
Das startet am Donnerstag, am 1. Juni mit einem Flinter-Dinner. Geht weiter am 2. Juni mit einer Vulva Journey und das sind alles sehr geheimnisvolle Namen, weil das genauere Programm noch folgt. Also das sind erstmal so die ersten Ankündigungen, aber wir dachten, wir informieren euch schon mal, weil es tönt sehr nice.
Ja, und es geht weiter mit dem, am 3. Juni gibt es ein Selbstverteidigungs irgendwas und eine Velowerkstatt.
Am 4. Juni Keramik und Flinter-Rap.
Und in einer Woche, am 5. Juni, gibt es Meditation. Und weil in einer Woche wieder feministisches Info ist im Radio Lora, werden wir euch dann wieder weiter berichten, wie das Programm in der folgenden Woche aussieht.
Genau. Und ja, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben uns am Anfang nicht vorgestellt. Wir waren auch ein bisschen geheimnisvoll heute. Also ich bin Mia am Mikrofon.
Und ich bin Leandra. Ja, schönen Abend.
Ja, bis nächste Woche.
Ja, das war «No Holy Hell» von Bar Italia. Und nun wollten wir noch eine kurze Kultur-Tipp euch geben und auch noch einen Song dazu hören. Und zwar ist am nächsten Freitag in der Reitschule findet das Konzert von Alva Alibi und Simo Saster statt. Es ist das Album-Release-Konzert oder Plattentafel, ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall spielen sie, glaube ich, zum ersten Mal das Album. Und das ist die sogenannte Pool Party in der Reitschule. Das lohnt sich sicher zu gehen. Und wir hören nun zum Schluss noch Wach von Alvi Alibi und Simo Saster schlaft nicht ein.
Auf der Kante von deinem Bett. Geschützt, dass ich getrunken habe, gestern. Mit Geruch in deinem Duwe hinterlassen. Auf deine Fragen habe ich nur mehr Fragen. In deinem Bett, wo du liegst, du mit offenen Augen schwiegst.
Menschen und unter ihnen rollt der Lurabus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzubieten.